Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Es ist noch nicht lange her, da war die Bibliothek die Stätte des Wissens par excellence. Heute, im Zeitalter des Internet, ist die althergebrachte Bücherei ein Anachronismus. Die Karteikarte ist die stumme Zeugin einer Zeit, in der Lernen und Forschen noch tagelanges Stöbern im Bibliothekskatalogen bedeutet hat. Mit dem iPhone tragen wir heute den größten Katalog der Welt in der Tasche. Literatur finden wir auf Google Books, wir durchsuchen die Bände per Volltextsuche und kopieren ganze Abschnitte in Sekundenschnelle per Copy and Paste. Wird Google zur Bücherei der Welt? Hat die Bibliothek ausgedient? Hören Sie eine Sendung von Thomas Weibel.
Morgens um 8:30 im Untergeschoss der Schweizer Nationalbibliothek an der Hallwilstraße in Bern. Eine Reihe schmuckloser Kellerräume. Hier befindet sich der Dienst Foto und Reprographie. Hier werden im großen Stil Bücher digitalisiert. Sabrina Hasler sitzt an einer Maschine, die aussieht wie ein zu groß geratener Hellraumprojektor. Eine große Auflagefläche, eine Glasscheibe zum Herunterklappen, seitlich angebrachte Leuchten, darüber eine Spezialkamera, das Auge des Geräts. Dessen digitale Netzhaut ist ein angeschlossener Computer mit Großbildschirm und eine Reihe digitaler Werkzeuge zur Bildbearbeitung. In Arbeit ein unscheinbares, vergilbtes Büchlein.
Das ist ein Buch, das ein Kunde bestellt hat, das er digitalisiert haben möchte. Und er möchte es dann auch kopiert, also das heißt ausgedruckt.
Und die Maschine, die wir hier sehen, ein Book-Eye, was ist ein Book-Eye?
Das ist eigentlich ein Buchscanner.
Sieht ein bisschen aus wie ein riesengroßer Projektor.
Ja, genau. Ja. Es kommt von der Seite Licht und dann wird es abgelichtet und es wird dann im Computer gescannt. Und dann habe ich dann auch die Seiten. Sieht dann so aus. Und es werden immer einzelne Seiten gescannt.
Und wie geht das nun ganz konkret vor sich?
Also ich bestelle das Buch, wenn der Kunde es bei uns angemeldet hat. Dann kommt es zu mir, dann lege ich das Buch hin, zähle die Seiten und dann bekommt der Kunde wie einen Kostenvoranschlag. Also er kann dann immer noch sagen, will ich das Buch, sind es zu viele Seiten, möchte ich nicht so viel bezahlen. Und wenn er dann bestätigt den Kostenvoranschlag, muss ich das Buch dann digitalisieren.
Wir haben hier ein Buch in der Maschine, was ist das genau?
Das hier ist jetzt ein französisches Buch. Es hat 82 Seiten. Es hat hier auch Zeichnungen drin. Das heißt, wenn ich es digitalisiere, muss ich auch schauen, dass die Zeichnungen so, also originalgetreu abgebildet werden beim Scan.
Der Kodex, ein Buch mit Seiten, die man umblättert, anstatt eine Buchrolle beim Lesen abzurollen, ist eine der großartigsten Erfindungen aller Zeiten. Das Buch hat uns mehr als 2000 Jahre lang gedient und es ist keineswegs dabei, auszusterben. Im Gegenteil, es kann gut sein, dass die neue Technologie, die wir für Print on Demand, fürs Ausdrucken auf Bestellung benutzen, dem Kodex neues Leben einhaucht. Und das sage ich mit allem Respekt vor elektronischen Lesegeräten wie dem Kindle, dem iPad und allen anderen. Robert Darnton, amerikanischer Historiker und Leiter der Universitätsbibliothek von Harvard.
Vom Keller, wo auf Bestellung Bücher, Bilder, Fotos und Dias digitalisiert werden, geht es hoch in den ersten Stock. Hier befindet sich das helle, freundliche Büro von Marie-Christine Doffe, seit 2005 Direktorin der Schweizerischen Nationalbibliothek. An ihren ersten Besuch in der damaligen Landesbibliothek, die damals im Volksmund noch Labi hieß, kann sie sich noch lebhaft erinnern.
Mein ersten Besuch, das war mein Bewerbungsgespräch mit dem damaligen Direktor der Nationalbibliothek, Herr Josselin. Und ich muss es zugeben, das war das erste Mal, dass ich in die Nationalbibliothek, damals Landesbibliothek, kam.
Und was war Ihr Eindruck? Was haben Sie da erlebt?
Also von der Bibliothek selbst habe ich wenig gesehen. Ich habe nur vom Büro von Herrn Josselin gesehen und ich habe von seinen damaligen Plänen ein bisschen gehört. Und ich habe gedacht, ja, in dieser Institution gibt es viel zu ändern, zu entwickeln und das würde zu meinen Plänen auch gut passen. Und ich habe gedacht, ja, das ist sicher eine Institution, wo ich auch gerne arbeiten würde. Aber es war mir von Anfang an klar, dass es ja viel zu tun gab. Und es gibt immer noch viel zu tun, das ist so.
Und Sie sind immer noch hier?
Und ich bin immer noch hier. Nach 20 Jahren bin ich immer noch hier. Und das ist vielleicht ein bisschen das Typische in Bibliotheken. Man wechselt nicht sehr oft von Bibliothek zu Bibliothek, weil es braucht ziemlich lang Zeit, bis man etwas bewegen kann. Und es sind auch Gedächtnisinstitutionen, wo man sich auch gut fühlt. Und man bleibt gerne in einer Bibliothek, wenn man sich eine gute Stelle gefunden hat.
Wer hat damals die Landesbibliothek benutzt?
Damals noch schwierig zu sagen. Also viele Berner kamen in die Bibliothek. Es war sogar manchmal auch eine Quartierbibliothek. Also die hatte nicht wirklich so die Ausstrahlung einer Nationalbibliothek. Es gaben sicher auch Forschenden aus der verschiedenen Unis, hauptsächlich Bern, Fribourg, Neuenburg und auch vom Weiteren. Studenten sicher auch. Aber vielleicht weniger Ausländer, die sie sich mit unseren Materien auch befassten.
Die Landesbibliothek von damals, die heißt heute Nationalbibliothek. Was hat sich außer dem Namen alles geändert?
Ja, außer der Namen hat sich sehr viel geändert. Auf einer Seite, sagen wir mal, wurde das ganze Gebäude saniert und umgebaut, Ende der 90er Jahren. Jetzt haben wir wirklich eine gut funktionierende Institution. Wir haben zwei neue unterirdische Tiefmagazine, damit unsere Bestände richtig nach den konservatorischen Richtlinien richtig erhalten werden. Wir haben auch letztes Jahr unsere Publikumzonen auch umgebaut, ein bisschen an den neuen Bedürfnissen auch den Kunden angepasst. Das Personal hat sich auch entwickelt, massiv entwickelt, im Sinne, dass die Bedürfnisse der Kunden nicht mehr gleich sind. Im Laufe der Jahre haben wir es auch gemerkt, dass Internet immer mehr präsent auch bei unseren Kunden ist. Das stimmt, jeder kommt mit einem iPad, einem Laptop, einem iPhone und so weiter und so fort. Und die möchten nicht mehr unbedingt die Bücher konsultieren, aber Zugang haben auf den Informationen. Und das müssen wir auch bei unserem Personal auch begleiten und in dem Sinn entsprechend entwickeln.
Nationalbibliotheken zählen sozusagen zum kulturellen Grundinventar eines Staates, die Library of Congress zum Beispiel, die Bibliothèque de France. Die Schweizerische Nationalbibliothek aber, die hat erst 1895 gestartet in einer Berner Vierzimmerwohnung. Ist die Schweiz ein kultureller Spätzünder?
Ja, die Schweiz ist nicht zu vergleichen mit Frankreich, Deutschland oder Großbritannien oder Amerika, das ist ganz klar. Die Idee einer Nationalbibliothek ist eine Spätidee und man muss es auch sagen, also wir haben einen Auftrag, einen Sammelauftrag, der viel begrenzter ist als zum Beispiel die Bibliothèque Nationale de France. Wir haben per Gesetz den Auftrag, die Helvetica, also die Publikation, die in der Schweiz erscheinen, vom Schweizer Autoren oder ausländische Publikationen, die einen Bezug zur Schweiz haben, zusammen zur Verfügung zu stellen, zu erhalten, zu vermitteln. Und das ist dazu ziemlich begrenzt. Und wir wissen, dass wir auch die Kantonsbibliothek in der Schweiz haben, die auch diese Rolle haben, aber begrenzt dann in den Kantonen.
Anfang der 80er Jahre waren in den USA bereits 100 Universitätskataloge miteinander elektronisch verbunden. In der Schweiz wurden da gerade die beiden ersten Universitätsbibliotheken miteinander vernetzt, nämlich Bern mit Basel. Nochmal die Frage, ist die Schweiz ein Entwicklungsland?
Ja, es war ein bisschen ein Entwicklungsland. Wir müssen sagen, also wenn wir uns das zurückführen auf der Nationalbibliothek, die Automatisierung der Nationalbibliothek kam erst Mitte der 90er Jahre. Wir waren die allerletzte große Bibliothek in der Schweiz, die sich also mit diesem Problem befasst hat. Die Unibibliothek, die Kantonsbibliothek haben das früher gemacht und wir waren ein bisschen in Insel. In der Schweiz. Wir müssen vielleicht auch sagen, dass Bibliotheken in der Schweiz nie auf den politischen Agenda gekommen sind. Das hat vielleicht auch damit zu tun, dass die Identifikation unserer Gesellschaft mit einer Bibliothek nie richtig stattgefunden hat. Und ich behaupte ein bisschen so, dass es auch mit dem Gebäuden zu tun hat. In Frankreich, Sie können jeder Franzosen fragen, der weiß, wo die Nationalbibliothek ist, der kann sich sogar ein Bild davon machen. In der Schweiz ist es ein bisschen anders.
Heute ist der gesamte Bestand der Nationalbibliothek auf der Online-Plattform Helvetikat greifbar, durchsuchbar, eine Arbeit, die früher aus tagelangem Blättern in Karteikarten bestand. Wie hat die moderne Informatik und wie hat vor allem das Internet das Bibliothekswesen verändert?
Massiv. Das hat massiv die Arbeit der Bibliothek geändert. Ich denke, Sie haben es gesagt, zuerst mal alle Kärtchenkatalog wurden online umgewandelt. Das ermöglicht unsere Benutzer, so die Recherchen von zu Hause zu machen. Die brauchen nicht mehr unbedingt hier am Ort die Kataloge zu konsultieren. Aber was noch viel mehr der Benutzerrecherchen angepasst oder geändert hat, das ist jetzt die ganze Digitalisierung der Bestände. Weil das merkt man immer mehr, also die Benutzer, die kommen immer weniger in die Bibliothek, um die Bücher zu konsultieren. Die möchten 7 Tage in der Woche, 24 Uhr rund um die Uhr, die Dokumente oder die Inhalte konsultieren können. Und das hat massiv unser Leben geändert, das ist ganz klar. Das heißt auch, die Rolle der Bibliothek hat sich auch ein bisschen geändert. Und wir müssen uns an den neuen Bedürfnissen der Kunden auch anpassen.
Die größte Bibliothek der Welt, die heißt nicht mehr Library of Congress, sondern die heißt Google. Google erschließt nicht nur Webseiten, sondern auch Bilder, Videos, Karten, Zeichnungen, Zeitungen, Magazine, Blogs, E-Mails und im immer größeren Stil auch Bücher. Ist das Ende der Bibliotheken?
Nein, ich glaube nicht, dass es das Ende der Bibliothek ist. Das ist komplementär zu der Offerte der Bibliothek. Und Google hat einen guten Input auch zur Entwicklung der Bibliothek gemacht. Das ist klar. Wir werden mit Google nie in Wettbewerb sein können. Die haben viel mehr Mittel als die Bibliotheken. Also nicht nur finanziell, aber auch technologisch ist es klar. Aber das hat wirklich einen Input gegeben im Sinne, dass wir dank Google auch schneller zu Resultaten kommen. Aber wir werden immer kleiner bleiben. Aber es gibt auch schöne Initiativen von den Bibliotheken. Denken wir an Europeana. Das ist auch eine europäische Bibliothek. Das ist auch gut von der EU-Kommission unterstützt. Und ich denke, für die europäische Identität ist es ein wichtiger Beitrag. Aber nicht zu vergleichen mit Google.
1998 bin ich zum ersten Mal einem Problem begegnet, das mittlerweile die ganze akademische Welt erfasst hat. Die Preisexplosion bei den wissenschaftlichen Zeitschriften zwingt die Bibliotheken dazu, den Kauf von Monographien einzuschränken. Die Nachfrage nach diesen Büchern sinkt und die Wissenschaftsverlage reduzieren in der Folge die Zahl ihrer Buchpublikationen. Ein Teufelskreis. Für Hochschulabsolventen wird es damit immer schwieriger, ihre wissenschaftlichen Arbeiten zu veröffentlichen. Obgleich Bibliothekare seit Jahrzehnten mit diesem Problem leben, sind sich die Fakultäten dieser Problematik noch kaum bewusst, was wenig überrascht. Die Bibliotheken bezahlen die teuren Periodika, nicht die Professoren.
Immer teurere Zeitschriften, immer weniger Bücher und all das in einer Zeit, in der die öffentlichen Finanzen schwinden und die wirtschaftliche Basis der Bibliotheken immer schmaler wird, weil die staatlichen Beiträge immer weiter gekürzt werden. Robert Darnton, Bibliothekar der insgesamt 73 Universitätsbibliotheken von Harvard, zeichnet ein düsteres Bild. Als Ausweg aus der Krise, in der er die wissenschaftlichen Bibliotheken sieht, schlägt er die konsequente Digitalisierung der Inhalte vor. Die Schaffung von digitalen Nationalbibliotheken.
Würde eine öffentliche digitale Nationalbibliothek von Amerika alle Probleme lösen? Die Inflation der Zeitschriftenpreise? Die wirtschaftlichen Probleme der Hochschulverlage? Die immer kleineren Budgets der Bibliotheken? Die immer höheren Hürden für die Karrieren der Studierenden? Nein. Stattdessen würde die digitale Bibliothek radikal jene Landschaft umgestalten, die wir heute Informationsgesellschaft nennen. Statt besserer Businesspläne, nicht dass die keine Rolle spielten, brauchen wir heute eine neue Ökologie des Wissens. Eine, die das öffentliche Wohl im Blick hat und nicht den privaten Gewinn. Das mag keine zufriedenstellende Schlussfolgerung sein. Es ist keine Lösung des Problems. Aber es ist ein Appell, das System zu ändern.
Die digitale Bibliothek. Das Buch wird zum Datensatz, die Fußnote zum Link, das Lesen zur Volltextsuche. Wozu da überhaupt noch Bibliotheken? Ist das nicht das Ende des Buchs?
Glaube ich nicht. Ich glaube es nicht. Es wird immer mehr gelesen. Es wird auch länger gelesen, im Sinne, dass die jüngsten Leser haben jetzt drei, vier Jahre und man liest das so bis am Ende seines Lebens. Man studiert weiter, man entwickelt sich immer weiter, also man braucht immer mehr Informationen. Aber das Lesen hat sich einfach ein bisschen geändert. Damals, als es nur Inkunabel und Manuskripte gab, musste man in eine Bibliothek gehen. Zur Erfindung der Buchdrucks ging man auch in eine Bibliothek, aber ab Moment, wo man zum Beispiel auch Taschenbücher hatte, dann könnte man also diese Bücher mit sich nehmen. Und jetzt, die Bücher sind dematerialisé, würde man es auf Französisch sagen. Das heißt, man kann mit seinem Buch irgendwo sein und überall kann man lesen. Also ich würde nicht sagen, also, dass das Buch nicht mehr existiert. Das Buch hat einfach eine andere Form als vorher.
Die Inkunabel als Kindle.
Die Inkunabel als Kindle zum Beispiel. Da gibt es schöne Beispiele, auch in der Schweiz. Sie haben sicher also vom Projekt E-Codices, ein Projekt der Universität Fribourg, gehört. Da werden also medievistische Manuskripte digitalisiert und zur Verfügung gestellt. Da gibt es sehr schöne Beispiele.
Google Book Search heißt das Projekt, Bücher zu Millionen einzuscannen und dann gegen Geld online zugänglich zu machen. Das Geld soll zu einem Drittel an Google gehen, zu zwei Dritteln an Autoren und Verlage, aber die Bibliotheken, die Google die Bücher zur Verfügung stellen, die gehen leer aus. Später müssen dann die Bibliotheken Google Lizenzgebühren zahlen, damit sie diese digitalisierten Bücher wiederum anbieten können. Ist Google nicht doch der Totengräber des Zugangs zu freiem Wissen?
Ja, das ist sicher eine Interpretation, also von der Aktivitäten von Google. Ich denke, es gibt auch vielleicht eine andere Interpretation. Sie haben also von öffentlichem Geld gesprochen. Wenn wir nur mit dem öffentlichen Geld rechnen würden, dann könnten wir gar nicht so viele Bücher digitalisieren. Also das heißt, wir müssen parallel verschiedene Strategien verfolgen und eine davon heißt Google. Aber es gibt auch andere. Einer ist das so mit öffentlichem Geld, ein Teil der Digitalisierung sicherzustellen, und die andere mit Partnern, also im Privatbereich auch, das heißt mit anderen Partnern, solche Projekte zu entwickeln.
Zurück im Keller der Nationalbibliothek, hier, wo die viel zitierte Digitalisierung tatsächlich stattfindet. Simon Schmid ist stellvertretender Leiter des Dienstes Foto und Reprographie und er steht an einer Maschine, die dem BookEye von eben, dem Buchscanner, ähnlich sieht. Das Gerät hier ist etwas kleiner und besteht in erster Linie aus einem Leuchttisch mit einer schwarz eingerahmten, von der Rückseite her beleuchteten Mattglasplatte und oben ist eine handelsübliche Spiegelreflexkamera eingespannt. Daneben wieder ein Notebook-Computer mit einer Bildbearbeitungssoftware. Simon Schmid zieht die schweren Vorhänge zu.
Es wird jetzt ziemlich dunkel hier. Ich habe jetzt Mikrofilme im mittleren bis größeren Format vorbereitet. Das könnten gerade so gut negative oder Kleinbildfilme, Dias und so weiter, könnten das sein. Auch Glasplatten. Alles, was im Durchlichtverfahren eigentlich digitalisiert wird.
Was ist es eigentlich genau jetzt? Was ist da drauf?
Da sind Zeichnungen, Skizzen, Gouachen von Dürrenmatt drauf, die in Privatbesitz sind, also die nicht im Besitz von der Nationalbibliothek oder dem Centre Dürrenmatt sind, von denen wir lediglich als Original eben jetzt einen Mikrofilm haben. Das ist unser Original. Und das ist unsere einzige Möglichkeit, jetzt die Bilder zu präsentieren im Internet oder im Intranet in einer Datenbank.
Wenn ich jetzt so eine Federzeichnung, sagen wir mal, von Dürrenmatt haben möchte, dann kann ich die in diesem Fall in der Nationalbibliothek bestellen und mir einen Abzug von einer solchen digitalisierten Vorlage machen lassen.
Das ist richtig. Sie können bei uns eigentlich von jeder Vorlage einen Abzug, eine digitale Datei, ein Poster, was auch immer bestellen.
Ich sehe hier eine sehr düstere Zeichnung. Ich nehme an, das ist auch eine Zeichnung von Dürrenmatt.
Das ist eine Zeichnung von Dürrenmatt, das ist richtig, ja. Okay, ich habe jetzt die Kamera aktiviert, ich habe das Bild, ich kann das Bild dann platzieren. Ich muss es nicht bei jedem Bild dann wieder scharf stellen, das ist einfach einmalig, sofern man dann nichts mehr verstellt und dann Voilà.
Peter Haber ist Privatdozent für allgemeine Geschichte der Neuzeit an der Universität Basel und hat sich auf digitale Medien und auf die Geschichtsforschung im digitalen Zeitalter spezialisiert. Wann hat er zum letzten Mal eine echte, mit der Hand geschriebene Karteikarte in der Hand gehalten?
Ich schätze mal vor wenigen Tagen, Wochen. Ich habe da hinter mir stehen noch ein paar Karteikästen mit Karten drin. Ich brauche die nicht mehr so häufig. Ich habe aber lange Zeit so eine Art Zwischenlösung zwischen Computer und Karteikarten versucht zu praktizieren, indem ich mir extra einen Drucker angeschafft hatte, der quasi kleine Kärtchen ausdrucken kann. Es hat einen riesen Vorteil. Ich habe immer so ein kleines Mäppchen in A6-Format dabei, wenn ich in eine Bibliothek gehe. Und da habe ich natürlich die Bücher, die ich suche, immer noch auf Karteikarten. Ich finde das immer noch eine Kulturtechnik, die ich nicht missen möchte.
Sie sagen jedes Mal, wenn Sie in eine Bibliothek gehen, wie oft ist das?
Ja, ich würde sagen, wenn ich eine Woche lang nicht in der großen Bibliothek war, dann habe ich irgendwelche Entzugserscheinungen. Also einmal in der Woche muss ich da schon mal die Neuerscheinungen, Neuzugänge anschauen. Das ist das eine. Und das andere ist, dass ich nicht täglich, aber sicher eben einmal in der Woche auch einfach Bücher brauche aus der Bibliothek. Ich habe da zwar ein paar tausend bei mir stehen, aber natürlich nicht alles, was ich für die tägliche Arbeit als Historiker brauche. Und dann gehe ich im Schnitt einmal in der Woche hin.
Robert Darnton, Bibliothekar von Harvard, beklagt das Vorgehen der Firma Google, Bibliotheken als Lieferanten für sein gigantisches Digitalisierungsprojekt zu nutzen, die Erträge dann aber zwischen sich und Autoren und Verlagen aufzuteilen. Darnton befürchtet, Google könnte Schritt für Schritt die Gebühren für die Nutzung seiner digitalen Inhalte anheben, sodass sie am Ende für die Bibliotheken unerschwinglich werden. Schwarzmalerei? Ernstzunehmende Warnung?
Robert Darnton hat völlig recht. Das ist natürlich eine Gesetzmäßigkeit des Marktes. Es ist eine Art Monopol, die Google sich da aufbaut. Und es spricht sehr vieles dafür, dass das so kommen kann. Ich glaube auch, dass das der wichtigste Grund ist dafür, dass die europäischen Bibliotheken gesagt haben, es ist relativ gefährlich, wenn das quasi eine private Firma macht. Es geht weniger um die Frage, ob das jetzt eine amerikanische oder eine europäische Firma ist. Das war, glaube ich, eher so ein bisschen eine Befindlichkeitsdiskussion. Entscheidend ist, es ist eine private Firma ohne öffentlichen Auftrag und auch ohne öffentliche Kontrolle. Und da sehe ich auch eine ganz, ganz große Gefahr. Und die Gefahr ist auch eine indirekte insofern, dass, weil Google das mit durchaus beachtlicher Qualität macht, natürlich die Geldgeber, die öffentlichen Geldgeber in Europa dann sagen, wieso sollen wir das jetzt auch noch finanzieren? Das heißt, da wird wirklich das eigene Tafelsilber verscherbelt, wenn man nicht aufpasst. Und ich glaube, dass der Weg, den jetzt zum Beispiel die Bayerische Staatsbibliothek offenbar gegangen ist, indem sie eben auch die Rechte an den Digitalisaten sich erkämpft hat oder sich erwirkt hat auf jeden Fall, dass das ein durchaus praktikabler Weg ist, dann haben nämlich beide Seiten die Digitalisate zur Verfügung und die Bayerische Staatsbibliothek kann damit machen, was sie will.
Darnton schlägt etwas anderes vor, nämlich die Schaffung digitaler Nationalbibliotheken, damit die Nutzung der digitalisierten Bücher kostenlos und für alle frei zugänglich bleibt. Er ruft die Nationalbibliotheken dazu auf, Google zu übergoogeln, das heißt, ihre gesamten Bestände in Eigenregie zu digitalisieren. Ist die Datenbank die Zukunft der Bibliothek?
Auf der einen Seite, glaube ich, ist es eine Utopie zu glauben, dass man eine Bibliothek vollständig digitalisieren kann. Es mag sein, dass man wesentliche Bestände der großen Bibliotheken digitalisieren kann, da bin ich einverstanden damit. Entscheidend wäre aber auch die kleinen Bibliotheken, die Spezialsammlungen, die vielen, vielen auch noch nicht gehobenen Schätze zu digitalisieren. Und das ist natürlich ein Phantasma, das in der Menschheitsgeschichte herumgeistert. Man könne alles irgendwie zusammentragen an Wissen, die wir natürlich seit ein paar tausend Jahren beobachten können, dieses Phantasma. Das wird auch mit dem Digitalisieren nicht möglich sein. Insofern wird es immer die nicht digitalisierten Restbestände, sage ich mal, geben. Ansonsten glaube ich schon, dass für den Mainstream, für ganz große Felder natürlich die Digitalisate, also die Datenbanken, wenn Sie so wollen, die sind ja in Datenbanken organisiert, wichtige Funktionen der Bibliothek übernehmen.
Digitalisierte Bücher sind Datensätze. Was heißt das für das Lernen und was heißt das für die Bildung?
Eine relativ umstrittene Frage. Es gibt verschiedene Forschungen dazu. Es gibt einerseits die skeptische Haltung, dass damit ja auch Zusammenhänge verloren gehen. Das heißt, dass man dieses Lost-in-Hypertext-Syndrom hat. Also man verliert sich in diesen vielen kleinen atomisierten Wissenseinheiten. Man hat den Überblick nicht mehr, man hat die Struktur nicht mehr, die man erkennen sollte. Ich glaube, da haben wir einige Indizien dafür, dass das so wirklich geht. Also, dass man das beobachten kann, auch wenn Sie mit Studierenden reden, wenn Sie mit Schülern reden oder da auch Untersuchungen zu diesem Thema lesen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch eine Befreiung von bestimmten Zwängen, die das Buch uns auferlegt hat. Und das gilt natürlich fürs Forschen genauso wie fürs Lernen. Und ich glaube, dass die Zukunft darin bestehen wird, auch ein Gleichgewicht dieser verschiedenen Formen von Wissensaneignung eben zu finden. Das heißt, dass, ich sage jetzt mal Medienkompetenz, das ein bisschen ein Schlagwort geworden ist, aber diese Medienkompetenz eben dahin gehen muss, auch jeweils die Balance zu finden. Es gibt keine Faustregel, es gibt keinen goldenen Weg, aber es gibt situative Entscheidungskriterien. Also man muss dann jeweils in der eigenen Situation entscheiden können, wähle ich jetzt einfach ein Buch, das kann dann digital oder in Papierform sein, aber einen linearen, langen Text, in dem ich mich vertiefe, in dem ich einfach einen Gedankengang folgen kann, oder lasse ich mich auf ein Wissenssystem ein, das hypertextuell strukturiert ist, also wo ich von Link zu Link getragen werde, assoziativ quasi mich fortbewege. Und diese Entscheidung, die wird jeder für sich in der gegebenen Situation wieder neu treffen müssen.
Der digitale Wandel, der das Feld der Unterhaltung und des Wissens umpflügt, hat längst auch die Bibliotheken erfasst. Die Schweiz hat sich mit diesem Wandel schwer getan, doch heute werden große Bestände digital verfügbar gemacht. Die Nutzung der klassischen Bibliothek, die Öffnungszeiten, das Blättern in Karteikarten, die Bestellung eines Buchs, die Wartezeit, all das wird zur Randerscheinung. Der gesamte Katalog einer modernen Bibliothek steht heute im Internet und kann zu jeder Tages- und Nachtzeit durchsucht werden. Vergriffene Bücher werden auf Bestellung neu ausgedruckt, als Taschenbuch gebunden und verschickt. Book on Demand mag ein Schlagwort sein. Die Espresso Bookmaschine dagegen eine Art Riesenkopierer, der einen Datensatz in Minutenschnelle ausdruckt und zu einem Taschenbuch zusammenklebt, ist längst Tatsache. Zu Schwarzmalerei besteht indessen wenig Anlass. Eine Initiative wie Google Books, die Millionen von Büchern gegen Gebühr zugänglich machen will, kann durchaus eine Gefahr sein. Sie ist aber auch eine Chance. Sie entbindet große Bibliotheken von der Pflicht, Bücher des belletristischen oder wissenschaftlichen Mainstream in Eigenregie zu digitalisieren und erlaubt es ihnen stattdessen, sich auf Spezialitäten, auf historische Einzelwerke oder lokale Medien zu konzentrieren. Google wird ohne Zweifel zur Konkurrenz der Bibliothek. Die, wenn sie sich auf ihr fachliches oder lokales Know-how konzentriert, muss zwar auch digital werden, aber sie bleibt unersetzlich.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.